ARD.
Also es wäre ganz lieb von euch, wenn sich ein paar von euch zusammenrotten würden und hier bis zum Ende durchhören. Denn erinnert ihr euch vielleicht an unsere Folge namens Kotze, Kacke und Kadaver, wie überwinde ich meinen Ekel? Viele von euch werden sich nicht dran erinnern.
Ich erinnere mich.
Denn ihr habt es gar nicht bis zum Ende gehört. Nur die Hartgesottenen unter euch haben von Anfang bis Ende durchgezogen. Das haben wir soweit wohl mitbekommen. Mhm. Und daraus haben wir folgenden Schluss gezogen. Der Großteil von euch pflegt das Image eines frühlingsfrischen, klinisch reinen Saunahandtuchs. Unbefleckt, sauber, wohlriechend, und deshalb treffen wir mit der heutigen Folge vielleicht den Nerv derjenigen von euch, denen beim Hören der Ekelfolge das Nervenkostüm zerknittert wurde. Weil so weit geht es heute hier nicht.
Nee, aber also es geht zwar heute um Hygiene, aber wir dürfen ehrlicherweise auch nicht zu viel versprechen, Steffi, weil es kann auch heute wieder mitunter unangenehm werden, denn wo Waschzwang ist, da ist auch Schlodderigkeit, wo Raumduft ist, da ist auch irgendwie ein Stück weit Pumakäfig. Und während manche morgens und abends irgendwie zweimal am Tag das Bett neu beziehen und sich die Hände bis auf die Knochen runterwaschen, gibt es ja dann auch die, die sagen, einmal duschen die Woche, das muss reichen, und das Bett, das wird erst bezogen, wenn die Jahreszeit nach Biberbettwäsche ruft, und das dann nochmal lang hin erstmal.
Ja, wir beide wissen euer gepflegtes Auftreten natürlich zu schätzen, aber ist denn mehr, wirklich mehr? Kann es mit der Hygiene nicht auch mal ein bisschen zu weit gehen? Kann man es nicht vielleicht auch zum eigenen gesundheitlichen Nachteil übertreiben? Und wer genau benutzt eigentlich ein Bidet? Außer die Kinder zum Zähneputzen. Darum geht's heute.
Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon.
Ein Podcast von Enjoy vom NDR mit Anne Radatz und Steffi Banowski findet ihr in der frisch gereinigten, frisch gekercherten ARD Audiothek.
Das Lexikon ist ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag für wichtige, unbequeme, viel zu selten gestellte und manchmal vielleicht auch ein bisschen unangenehme Fragen des Lebens. Die wollen wir beantworten. Wie immer mit Hilfe von klugen Leuten, die es wissen müssen.
Und das ist hier die Frage.
Ja, jetzt weiß ich gar nicht mehr so genau. Waschzwang oder Drecksau, oder haben wir Schmutzfink gesagt? Wie viel Körperhygiene ist denn genau richtig? Wie ist das bei dir mit der Hygiene? Für mich ist das ein ständiger Kampf. Ich finde es bei anderen Leuten immer picobello und habe immer bei mir selber das Gefühl, ach, ich glaube, bei mir ist krummelig. Da sind dunkle Ecken, die haben Staub, da ist ein Fleck am Ärmel, und ich bin auch ein Schwitzer. Ich bin ein Schwitzer. Hast du sicherlich auch schon gemerkt.
Nee,
am Fuß bin ich immer frisch. Ich könnte dir abends meine alten Socken aufs Kopfkissen legen, du würdest denken.
Versprich mir nicht zu viel, Steffi. Versprich nichts, was du nicht einhalten kannst.
Bin ich hier in eine Blumenwiese geraten, aber unter den Armen sieht das mir immer ganz anders aus.
Weil du auch eine kleine Sportlerin bist, Steffi. Von nichts kommt nichts. Ah, ich empfinde dich als sehr saubere Person. Ich empfinde auch deine Wohnung, dein Zuhause als einen sehr reinlichen Ort. Nee, ich finde, du bist ein reinlicher Mensch. Ich glaube, ich auch. Hier und da hat es vielleicht so ein bisschen auch was Zwanghaftes. Ich creme mir so roundabout 28 Mal am Tag die Hände ein. Mhm. Ich dusche im Sommer, wenn möglich, auch zweimal täglich. Ich wasche jeden Tag Haare. Und ich sage das alles nicht, um hier auch so ein frühlingsfrisches Image zu manifestieren, sondern ich meine das eher kritisch, weil ich schon weiß, dass das gar nicht unbedingt so gut ist, glaube ich. Aber das klären wir.
Aber war das bei dir immer so? Weil ich muss an mir selber feststellen, wenn ich meine persönliche Hygienehistorie mal reingucke, wenn ich die mal aufblättere, da muss ich sagen, gab es auch Zeiten, da habe ich mich in die Büsche geschlagen, da ging vielleicht auch mal was daneben, das habe ich schnell vergessen, oder auch mal 4 Partys alle dieselbe Hose getragen. Das war für mich kein Problem.
Ich glaube auch in den 20ern war mir das, glaube ich, noch deutlich egaler. Als Teenie sowieso.
Meldet euch, wenn euch damals das bei uns unangenehm aufgestoßen ist. Tut uns leid.
Ja, aber hätte ich auch mal was sagen können. Ne? So, jetzt ist auch zu spät.
Das ist ja die Frage, ist das eine Alterserscheinung, weil wir ältere Damen geworden sind?
Oder? Gepflegte ältere Damen, bitte sag's doch so.
Oder ist das so ein, sind wir so Social Media und Werbeopfer? Das kann ja auch sein.
Ich glaube, das ist ein Erwachsenwerden-Ding. So ein bisschen, dass einem das wichtiger wird. Ja, ich glaube schon.
In meinem persönlichen Umfeld ist es so, dass die anderen, also die Leute, mit denen ich zusammenwohne, einfach sehr viel Hilfe bei der Hygiene brauchen. Und dass das ich deshalb vielleicht auch mal.
Als ob du jemanden pflegst, ehrlich gesagt. Aber so meinst du es nicht, ne? Nein.
Nein, aber man bringt ja Leuten bei, was Hygiene ist. Und dann overpaced man auch vielleicht persönlich.
Ich habe diesmal endlich mal wieder eine Studie mitgebracht.
Nein, das ist ja wunderbar.
Ja, zu Recht habt ihr in den letzten Wochen gedacht, ich sei wirklich jetzt so dämlich geworden und könnte nicht mal meine Studie recherchieren. Was?
Habt ihr nur beigepflichtet.
Ach so, ja. Ich bin noch zurechnungsfähig und ich habe eine Studie gesucht und gefunden. Sie wurde vom Meinungsforschungsinstitut GfK durchgeführt im Auftrag eines Online-Versandhandels aus der Schweiz. Und die Studie ist zum einen repräsentativ, zum anderen auch international, denn es wurde nachgefragt in Deutschland, Österreich und der Schweiz, also dem ehemaligen Wetten-Das-Sendegebiet.
Germany, Austria, Switzerland.
Und in Frankreich und Italien. Oh. Zum Thema Hygiene. Und es sind eigentlich zwei Umfragen, die sich so ein bisschen überschneiden. Eine aus letztem Jahr, eine aus dem vorletzten. Ich habe die so ein bisschen zusammengefasst. Packen wir euch in die Shownotes, falls ihr da euch das nochmal genauer angucken wollt. Wir gehen das mal von oben nach unten durch, okay? Mundhygiene, Steffi, Zahnhygiene. Wie stark bist du am Interdentalbürstchen?
Oh, die wäre sehr stark. Ja? Da habe ich eine weiße Weste.
Oh, stark.
Aber weißt, das ist mein schönster Tag, wenn ich zur Zahnreinigung gehe.
Ja, und die Frau sagt...
Die messen das immer in so Prozenten, was die Zahnfleischblutung betrifft. Mhm. Und unter 20, da ist man top.
Ist kurz vor Zahnarztfrau.
Genau. Und unter 10, da hat der Zahnarzt nichts mehr
Komm,
zu melden.
Komm, sag es.
7 hatte ich das letzte Mal. Ist das stark?
Und das ist einer der Gründe, warum ich dich
so liebe. Das ist das einzige Erfolgserlebnis des vergangenen Jahres.
Ich bin auch so, ich mag auch mal ein Mundwasser oder eine Zahnseide. Ich hatte auch mal ganz kurz angefangen mit Öl ziehen, aber dann habe ich mich dabei fast übergeben und dann dachte ich, nö, das ist nichts, was ich zweimal am Tag erleben will.
Wo ist eigentlich die schöne Zahndusche und in die Munddusche geblieben?
Wo man sich so die Rillen so rausspritzen kann.
Das
stimmt, meine Eltern hatten das auch noch. Also die meisten Leute putzen zweimal am Tag. 3% der Deutschen putzen nur jeden zweiten Tag oder noch seltener. Die haben eine große Schnittmenge mit den Leuten, die man aus dem Frauentausch kennt. Die putzen alle 2, 3, 4 Tage, wie es passt. Dann kommen wir zu den Ohren. Ich benutze keine Wattestäbchen, weil ich von ausschließlich jedem HNO, den ich jemals kennengelernt habe, gehört habe, dass das kontraproduktiv ist und dass das gesunde Ohr sich von ganz alleine reinigt, Steffi.
Das mag man gar nicht zugeben, wenn man Wattestäbchen benutzt. Das ist ungefähr so, als wenn
ich wollte
man
ich nicht Wattestäbchen
würde.
Shame.
Ja, ich benutze Wattestäbchen, das sei hiermit gesagt. Und ich habe immer ein sauberes Ohr.
Mhm.
Aber ich kann damit gut umgehen und ich habe auch nie so einen komischen Fropf, den man da mit Wasser rausspülen muss.
Ja, ich finde das auch ein bisschen schade, dass ich die nicht benutze, weil ich schon sagen muss, dass ich dieses Penetrationsgefühl, es ist einmalig.
Das ist meine Me-Time,
ne?
Ehrlich.
Das
manchmal ziehe ich mich zurück ins Bad.
Ohr.
Ja. Ich weiß, dass man das nicht machen soll. Ihr müsst es mir nicht schreiben, bitte.
Also, du bist übrigens in guter Gesellschaft. 62% der Deutschen putzen sich die Ohren mit Wattestäbchen. Auf Platz 6 übrigens die Ohrenkerze. Habe ich nochmal gegoogelt, habe ich immer noch nicht verstanden, wie es funktioniert. Ich glaube, Wissenschaftler hinterfragen auch, ob das wirklich funktioniert. Aber macht ihr mal. Thema Duschen. Was meinst du, Steffi, wie viel Prozent der Deutschen duscht einmal täglich laut dieser Umfrage?
42%.
Es sind 43%. Sehr
Nein.
gut, Steffi, fantastisch.
Ich kenne doch meine Leute.
Ja, und wir sind übrigens unter den Nationen, die ich vorhin aufgezählt habe, sind wir die Duschfaulsten.
Ja, das habe ich mir schon gedacht.
Mhm. 9% der Deutschen duschen nur einmal die Woche. Da kommen wir ja aber später auch nochmal zum Thema Non-Bathing, nennt man es ja. Mhm. Manche sagen, es soll gut sein. Ich persönlich kriege bei der Vorstellung direkt ein bisschen Herpes, ehrlich gesagt. Weil ich aber eben auch so ein bisschen Zweifelwaschzwang bin, was so Duschen betrifft auf jeden Fall. Dann kommen wir zu den Traditionen im Raum der Stille. Da war ich ähnlich überrascht wie bei den Ohrenstäbchen.
Was ist denn der Raum der Stille?
Die Toilette.
Ach so, okay.
Nicht nur haben mir nämlich zahlreiche HNOs von Wattestäbchen abgeraten, auch haben Urologen und Gynäkologen, Steffi, in meiner Gegenwart über Toilettenfeuchttücher gesprochen, als würde man sich da pure Schwefelsäure ins Gebälk reiben. Ich dachte bisher, damit schießt man sich komplett das Milieu, aber vielleicht ist es auch Quatsch. 38% der Deutschen lieben ein gutes Feuchttuch.
Ich habe da etwas gelernt von unserer Darmärztin.
Mhm.
Und zwar ist das insofern auch schlecht, weil du da so eine Feuchtigkeit...
Ganz kurz, ich will es einmal aufklären. Mit unserer Darmärztin meint Steffi nicht unsere gemeinsame Darmärztin, zu der wir regelmäßig gehen, sondern unsere Expertin in der Kackenfolge.
Ja, genau. Mhm. Und zwar, dass man da so eine Feuchtigkeit dann reinreibt.
Ja.
Und das gibt dann Juckreiz. Insofern ist es nicht gut. Und ich persönlich habe ein Problem mit diesem demütigen Akt, dann von der Toilette aufzustehen und das Feuchttuch in den Mülleimer zu bringen.
Ja, weil man das nicht runterspülen darf.
Ja,
ne?
Also das finde ich nicht schön.
Nee, ist hier auch nicht schön. Und wir kommen zum Bidet. Die Frage hast du ja anfangs gestellt. 12% nutzen ein Bidet. Ich habe in meinem Leben noch nie ein Bidet. Wollen wir das mal zusammen machen?
Ich dachte, das gibt es nur im Urlaub.
Also ich war auch... Ich kann mich nicht erinnern, wann ich das letzte Mal in irgendeinem Haushalt, in einem Badezimmer war, wo es ein Bidet gab.
Bei meinen Eltern gab es oben ein Bidet. Und eigentlich finde ich das ganz verlockend, dass man da einmal durchspült, einmal durchkerchert.
Ja.
Aber genutzt habe ich das auch nicht. Wie gesagt, wenn man im Urlaub ist, dann sagt man den Kindern, aber die können daran die Hände waschen und die Zähne putzen. Das ist, glaube ich, auch nicht die beste Idee. Aber.
Nächster Punkt, Unterwäsche wechseln mache ich einmal am Tag, im Sommer sogar eher zweimal, weil ich auch zweimal dusche. Also ich bin eine saubere Frau,
aber
Steffi.
Aber trägst du deine Unterhose, wenn du ins Bett gehst? Oder trägst du unterm Schlafanzug keine Unterhose?
Doch.
Und das ist dann dieselbe?
Das ist dann quasi meist die zweite, die ich anhabe. Ja.
Ja, das ist ja zweimal am Tag.
Ja.
Mhm. Lieb, dass du nicht zurückgefragt.
Wieso müssen wir alle Sorge vor?
Ich meine, das ist auch so, manchmal sogar natürlich nach dem Sport wechsle ich auch noch meine Hose.
Also wir haben viel Unterwäsche in der Schublade,
nicht
Steffi und ich. Nein.
Nein, auch Nachtunterhosen und Sportunterhosen.
Zweckmäßiger. Ja. Es gibt ja für jeden Anlass einen passenden Slip, wie man so schön, eine passende Panty. Ja. Das stimmt.
Was ist mit den Deutschen, wie machen die das?
87% der Frauen wechseln täglich die Unterwäsche, 74% der Männer. Aber, also das finde ich so, okay, 16% der Männer machen es nur alle 2 Tage. Und da kommen wir für mich wirklich zum Dealbreaker. Das ist ein Trennungsgrund. Es gibt für mich einige Dinge, die entsexualisierend sind. Wenn Männer Standard und Latein tanzen zum Beispiel, das macht nichts mit mir. Aber wirklich, also wenn jemand nur so alle 2-3 Tage seine Unterwäsche wechselt, das finde ich wirklich schlimm.
Frage mich, was da der Beweggrund ist.
Ja, genau. Also
Vergesslichkeit.
Ich glaube, ist jetzt eine Unterstellung, ich könnte mir vorstellen, weil keine Frische zur Hand ist.
Mhm.
Achso, und Bettwäsche übrigens, um das noch final hinzuzufügen, wird von den meisten alle 2 Wochen gewechselt. Da kann ich mitarbeiten. Das ist alles, was ich von den Studien mitgebracht habe. Hey, das reicht doch aber auch. So wenig war es doch nicht.
Das war richtig toll, was du gemacht hast. Das hat mir richtig gut gefallen.
Cool.
Hast du super gemacht.
Willst du schon mal einen Ausblick geben, mit wem du gesprochen hast?
Ja, obwohl ich nachher leicht vom Thema an sich abbiege.
Ja.
Ich frage nämlich...
Ja, entschuldige.
Ich frage nämlich, möchtest du dir noch einen Snack nehmen?
Ja, warte. Ich weiß, es hören Leute zu, die das nicht schätzen. Mir haben aber auch schon Leute geschrieben, iss ruhig weiter, das ist sympathisch und das gibt dem Ganzen ein gemütliches Gefühl.
Das nächste Mal machen wir es so, dann gehen wir während der Folge aufs Klo, nehmen das Mikro mit. Dann,
warum nicht?
Wie zu Hause.
Menschlichkeit.
Also ich biege ein bisschen vom Thema ab und frage nachher Dominik Bloh, wie viel Würde steckt eigentlich im Thema Hygiene? Dominik hat nämlich selbst jahrelang auf der Straße gewohnt. Und da kann man sich nicht waschen regelmäßig und auch nicht regelmäßig die Unterhose wechseln oder überhaupt die Klamotten. Und vor dem Hintergrund hat er vor einigen Jahren Go Banyo ins Leben gerufen. Das ist ein Duschbus in Hamburg und da können sich Leute ohne festen Wohnsitz, aber auch zum Beispiel Lkw-Fahrer, die lange unterwegs waren, die können sich da kostenlos ein paar Minuten oder eine Viertelstunde oder ein bisschen länger unter einer Dusche gönnen.
Cool. Und ich habe gesprochen mit Iris Freier-Chabagny. Die lehrt an der Uni in Kiel klinische Hygiene und sie ist Direktorin für Krankenhaus- und Umwelthygiene an der Uniklinik Schleswig-Holstein. Also im Gespräch mit ihr geht es jetzt weniger darum, ob das Haar hübsch glänzt, wenn wir da alle 2 Wochen eine saure Rinse machen oder Jojoba in die Kopfhaut massieren, sondern es geht wirklich eher um die Frage, wie schütze ich mich hygienisch vor Bakterien, vor Viren und passe auf, dass ich nicht sterbe, wenn ich ein komplettes Wochenende nicht die Hände wasche. So weit kannst du nämlich kommen. Nun kann man sich unter einem Lehrstuhl für klinische Hygiene erstmal nicht so viel vorstellen. Also ich konnte mir da nicht so viel vorstellen. Deshalb erklärt Frau Chabagny nochmal kurz, was das in der Praxis überhaupt bedeutet, was sie da macht.
Primär in einer Uniklinik ist es vor allen Dingen der Job der Patientensicherheit, insbesondere eben nosokomiale Infektionen, also im Krankenhaus erworbene Infektionen, die zu detektieren und rechtzeitig und vor allen Dingen frühzeitig zu schauen, dass nicht die Patienten kranker wieder aus dem Krankenhaus rauskommen, als sie reingekommen sind.
Stichwort Krankenhauskeim. Großes Problem. Klar soll das ein hygienischer Ort sein, aber ich würde erstmal intuitiv davon abraten, im örtlichen Spital die Handläufe der Treppengeländer abzulecken.
Das ist eine Riesenangst von ganz vielen Leuten, ne?
Ja.
Kann ich auch verstehen.
Du hast mir erzählt, vor 2 Jahren gab es eine kleine Anfrage der CDU-CSU-Fraktion zu dem Thema und daraus ging nämlich dann hervor, dass es, ich habe es extra aufgeschrieben, weil das können wir nicht merken, dass es laut Expertenschätzung jedes Jahr 400 bis 600.000 Infektionen mit Krankenhauskeimen gibt und bis zu 20.000 Todesfälle. Das finde ich wirklich eine krasse Zahl. Also der Job von Frau Dr. Chabagny ist ziemlich verantwortungsvoll, würde ich sagen. Da schäme ich mich fast, dass wir ihr Zeit stehlen mit unserem Halligalli-Podcast hier. Aber wir schaffen ja auch Awareness auf eine Art. Ich glaube, das Verständnis, was wir so von Hygiene haben, Das ist nicht so ganz komplett deckungsgleich mit dem, was die Wissenschaft unter Hygiene versteht. Bei uns ist es ja eher so, keine fettigen Haare, saubere Fingernägel, wie wir anfangs schon definiert haben. Und in der medizinischen Hygiene geht es eher darum, sauberer Damm. Und dass da nicht so eklige Sachen irgendwie in unseren Körper eindringen können und uns krank machen. Was sind denn da so die Hygienestandards, die man im Alltag einhalten sollte?
Also beginnen wir mit dem, was wir eben gesagt haben, wie wichtig das ist, dass ich nicht selber mich krank mache oder dass ich darauf achte. Und das ist es ja letztendlich. Nehmen wir doch das, was wir alle wissen. Wenn wir Hähnchen oder Eier, rohe Eier anfassen oder bearbeiten oder im Hähnchen auf unserem Schneidbrett schneiden, wissen wir, dass wir nicht darauf jetzt auch unseren Salat zubereiten müssen, den wir nicht nochmal in irgendeiner Form bearbeiten. Wenn wir das nicht tun und nicht die Hände waschen, nicht das Brett abwaschen, dann kann es passieren, dass wir zum Beispiel die Salmonellen zu uns nehmen und die Salmonellen machen uns krank und dann kriege ich Durchfall und ähnliches. Und genauso ist es eben mit diesem Händewaschen. Und was das Waschen des gesamten Körpers anbelangt, das hat damit zu tun, im Grunde genommen, dass wir uns auch wohlfühlen, dass wir nicht vor uns selber müffeln, stinken und ähnliches und dass wir nicht, ich sage es ja auch ganz krass gesprochen, da nicht irgendwo nachher schon Verkrustung oder sowas haben. Das ist, glaube ich, aber auch eher ein psychologisches Empfinden und da hat jeder unterschiedliche Empfindung. Und ich bin der Meinung, dass jeder so für sich selber das erkennt, wie oft muss ich jetzt meinen Körper waschen oder nicht. Hände waschen davon ausgenommen, weil unsere Hände sind unser Werkzeug. Und dieses Werkzeug muss sauber bleiben, damit von diesem Werkzeug keine Gefahr ausgehen kann.
Bei dem Wort Verkrustung hat meine Seele für einen Moment den Körper verlassen.
Weißt du, wo ich immer dran denken muss, wo ich immer Angst vor habe, sind sowas wie so Planschbecken.
Ja.
Oder so ein Bällebad.
Ja, Bällebad so. Finde ich auch immer mutig, wenn die Eltern ihre Kinder da reinschmeißen. Da aber ich bin auch lebendig rausgekommen. Händewaschen ist Überlebensmaßnahme Nummer eins. Das haben ja Early Adopter wahrscheinlich im Kindergarten gelernt, Late Adopter während der Corona-Pandemie. Und ich möchte auch, und zwar in aller Form nochmal, von dem gut gemeinten Angebot der Kneipennussmischung warnen. Das kennt ihr alle, dann stehen auf der Bar so Wasabi-Nüsschen und jeder fummelt da rein. Das ist wirklich, das ist das Bälleparadies für Erreger aller Art. Da würde ich nicht die Finger reinstecken. Also nicht, dass ich denke, ihr wisst das nicht, aber ich sag mal so, in den 20ern habe ich mir da halb betrunken schon so voller Lebensenergie mal so eine Handvoll Party-Mix reingedrückt.
Ich auch.
Da war mir das noch egal. Guck mal, da war es wieder. Ne? Ich glaube, sowas entwickelt sich schon. Also mit 25.
Ist auch ein bisschen schade, stelle ich fest. Ne?
Ja, man hat wirklich immer for free tolle Nussmischung gekriegt.
Genau,
heute verschmäht man's.
Die Nussmischung, das ist das S-Bahn-Surfen der 90er Jahre gewesen.
Wenn wir uns noch mal, Steffi, wenn wir uns mal einen Abend nochmal spüren wollen, dann gehen wir los und greifen beherzt in die Nussmischung. Also um das nochmal auf den Punkt zu bringen, Hände waschen bitte ja unbedingt, aber man würde jetzt nicht schwer erkranken, wenn man mal ein paar Wochen die Dusche ausfallen lässt.
Aus meiner Sicht nicht. Das Einzige, was ist, dass wir vielleicht im sozialen Kontext nicht mehr gern gesehen beziehungsweise nicht mehr gern gerochen werden. Wir werden ja in gewisser Weise olfaktorische Herausforderung sein, also wirklich Geruchsherausforderung, weil die Mikroorganismen, die auf unserer Haut sind, natürlich sehr gerne auch diese Fettsäuren, die das alle gibt, die sehr gut sind, die wir brauchen für die Haut, damit unsere Haut nicht durchlässig wird, damit wir wirklich eine gute Hautschutzschicht haben, die werden ja weiter sich auch vermehren auf unserer Haut, was wie gesagt erstmal nicht viel macht, aber sie dadurch, dass sie diese Fettsäuren aber auch verstoffwechseln, gibt es die entsprechenden Abfallprodukte, die riechen. Und ganz klar, wir haben verschiedene Stellen am Körper, wir wissen es selber, unter den Achselhöhlen, aber wir haben auch die vordere und die hintere Schweißrinne, nennt man das, also entlang des Rückens und vorne entlang des Brustbeines, da haben wir vermehrt Talgdrüsen und die brauchen wir auch, um unsere Haut fett und geschmeidig zu halten, aber dementsprechend müffeln wir da nachher mit einer Zeit. Also wir nennen das jetzt Geruch oder Müffeln. Es gibt ja vielleicht auch, aus der Tierwelt weiß man es ja auch, gibt es ja aber auch Möglichkeiten, dass es vielleicht auch als ganz angenehm gerochen wird oder empfunden wird. Das ist eine ganz individuelle Geschichte.
Erinnerst du dich noch an das Wort Putride?
Was war das denn?
Ich weiß nicht mehr genau, in welcher Folge wir das gelernt haben, aber ich erinnere mich, dass wir uns gemeinsam erbrechen wollten. Putrider Ausfluss, übersetzt faulig, morsch, jauchig. Oh ja. Da musste ich gerade dran denken.
Würdest du
Möchte ich gerne wieder vergessen.
Würdest du mir mal die Schweißrinne rubbeln? Das wäre mir ganz lieb.
Die Schweißrinne kraulen. Ja. Wenn man sich ganz doll liebt, dann krault man sich sogar die Schweißrinne. Also zu wenig waschen macht nicht zwingend krank, aber vielleicht ein bisschen einsam, weiß man nicht. Mhm. Macht denn zu viel Waschen krank?
Also ich kann Schaden zufügen, wenn ich zu viel wasche, dass ich meine Haut weniger widerstandsfähig mache. Dadurch, dass ich diesen sehr guten Schutzfilm auf der Haut, würde ich ja jedes Mal wieder zerreißen. Und das merken wir alle gerade im Winter. Wenn wir sehr viel unsere Hände waschen, merken wir, dass die Hände trocken werden. Und dass dann alles trocken wird und irgendwann fängt es an zu jucken und ähnliches. Und das ist dann, da geht es dann in die Richtung, wo es auch gefährlicher werden kann, weil ich dann mit dieser nicht vorhandenen Schutzschicht meiner Haut leicht mal einreißen kann, die Haut. Und wenn sie einreißt, dann habe ich kleine Wunden. Und wo ich kleine Wunden habe und wenn dann Mikroorganismen oder Bakterien da drauf kommen, dann könnte es auch so gefährlich werden, dass ich mir da Entzündung holen könnte.
Ich habe jemanden in der Familie, die hat sich das mal geholt. Ich glaube, es hieß Röschenflechte, weil sie so gern geduscht und so gründlich geduscht hat. Das war unangenehm, das war so ein bisschen wie ein Gürtelrose.
Ich habe ja total Bewunderung für, es sind meist Männer, deshalb sage ich jetzt mal Männer, die es schaffen, sich nach dem Duschen nicht einzucremen. Ich würde mir die Haut abziehen wollen.
Ich hasse eincremen.
Ja, wirklich? Soll ich dich mal eincremen?
Also vor allen Dingen die Waden, ne? Ich habe so richtig trockene, hässliche Waden. Ne?
Also aber umso mehr will man die doch eincremen.
Nee, dann ziehe ich so eine Hose drüber, dann klebt das so. Das mag ich gar nicht. Ich hasse es, mich einzucremen. Aber ich
liebe das.
Dann creme dich doch weiter ein und ich warte, was passiert.
Alles klar. Also jeder Mensch...
Guck mir das mal an.
Genau, ich mach dir das gerne mal vor, wenn man sich vernünftig eincremt. Jeder Mensch, der wahlweise eine Mutter oder eine Oma hat oder hatte, kennt folgenden Satz: nicht kratzen, Stelle markieren und beim nächsten Waschen berücksichtigen. Das kennt man, oder? Das kennt man. Und diesen mütterlichen Rat möchte ich einmal prüfen. Können Hautstellen wirklich jucken, wenn man sie versehentlich nicht mitgewaschen hat? Es scheint ja eher umgekehrt zu sein.
Es kann wahrscheinlich eher sein, dass es juckt, weil es zu trocken ist. Und ja, dann habe ich eventuell schon zu viel gewaschen. Ganz genau, so sehe ich das
mit
auch.
Mit dieser naseweißen Info soll mir mal eins meiner Nachkommen...
Nachkommen.
Das können die mal schön vergessen.
Vorhin, als ich diese GfK-Umfrage da vorgestellt habe, waren wir auch beim Thema Unterwäsche wechseln. Und ein Ergebnis dieser Umfrage ist auch, und das ging damals so, glaube ich, auch als Headline, dann so durch alle Gazetten, dass jeder vierte Mann nicht täglich eine frische Boxershorts anzieht. Genau. Gut, ich weiß jetzt, es wäre noch schlimmer, wenn er das mit ungewaschenen Händen tut, aber trotzdem möchte ich mich da deutlich positionieren. Ich finde, frische Unterwäsche ist schon so das Mindestmaß an Hygiene, das man erwarten kann.
Würde deshalb für mich zur Werkseinstellung dazugehören.
So finde ich nämlich auch. Und deshalb dachte ich, Frau Chavagny würde jetzt auch sagen, ja, auf jeden Fall, so oder so, jeden Tag frische Unterwäsche. Aber sie hat natürlich einen medizinischen Blick darauf und deshalb sagt sie das.
Also aus rein wissenschaftlicher Perspektive würde ich sagen, dass die Unterbüchs, wenn ich das so sagen darf, so salopp, dass man sie dann wechseln sollte, im Grunde genommen, wenn ich dort in dem Bereich offene Wunden habe. Da muss ich regelmäßig darauf achten, dass Wunden oder ähnliches nicht ständig in irgendeiner Form, erstmal mechanisch nicht ständig irgendwo aufgekratzt halten, aber auch vor allen Dingen, dass da keine Bakterien und Mikroorganismen reinkommen können. Und dann muss ich dafür auch Sorge tragen, dass viel Luft rankommt, wie man das auch früher schon immer gesagt hat. Das darf keine feuchte Kammer werden. Und das ist auch noch ein Thema, wenn ich jetzt eine Unterhose anhätte, die eher aus rein synthetischen Materialien sind. Und zwar so synthetischen Materialien, dass da nicht genügend Luftdurchlässigkeit ist, sondern ich wirklich eine feuchte Kammer halte. Das ist unangenehm, weil dann auf Dauer dort Mikroorganismen sich weiter vermehren können, die das Ganze zumindest sehr geruchsstark machen und im schlimmsten Falle, wenn dort auch Wunden sind, in dem Bereich auch Entzündung mit sich bringen können.
Also ich würde es einfach mal drauf ankommen lassen. Also bevor da nicht eine offene Wunde klafft.
Genau. Selbst wenn da eine offene Wunde klafft, finde ich, kann man trotzdem einmal am Tag die Unterwäsche wechseln. Und sei es einfach nur der Freshness wegen.
Hast du Unterwäsche, die bei dir eine feuchte Kammer provozieren würde? Das ist interessant, weil ich
das geht ja dann um Synthetik, ne?
Aber eine feuchte Kammer... Finde ich schon ein bisschen heftig.
das Wording feuchte Kammer in Bezug auf meine Unterwäsche gerade irgendwie frage. Ich fühle mich nicht wohl mit. Ich fühle mich nicht wohl, dass du mich fragst, welche Unterwäsche bei mir die Kammer feuchten. Steffi, wirklich. Ich fühle mich nicht wohl.
Ist schön, dass du es mir sagst, dann okay. Nehme ich darauf Rücksicht. Ich hab auch keine Unterwäsche, die eine feuchte Kammer provoziert. Das möchte ich mal sagen. Da bin ich auch ein bisschen stolz drauf.
Ja, wir haben schöne, wir haben gute.
Nee,
wir
schön
haben,
nicht, aber achso. Unterwäsche haben wir.
Genau, merkt euch das. Wir haben Unterwäsche. So, jetzt hat Frau Chavanier ja gerade schon von Synthetik-Unterwäsche abgeraten, weil die atmet nicht. Aber die Frau geht noch einen Schritt weiter.
Wozu brauchen wir eigentlich Unterwäsche? Die Naturvölker, die können, ich sag's mal, unten ohne rumlaufen, was nicht schlecht ist. Die lassen ihre Geschäfte ab, sie spülen sie vielleicht nochmal im Fluss kurz ab und das war's. Aber wir sind sozialisiert, das heißt, wir sind zivilisiert, nicht sozialisiert, wir sind zivilisiert. Und dadurch, dass wir zivilisiert sind und nicht, ich sag's ganz krass oder provokativ, nicht nackig in der U-Bahn rumlaufen oder so, ist es so, dass wir es irgendwo einpacken wollen, aus dem Augen, aus dem Sinn. Aus verschiedenen Gründen, aus dem Augen, aus dem Sinn.
In meinem Sinne, ehrlich gesagt. Einfach mal 5 Minuten die feuchte Kammer vergessen.
Genau.
So starte ich in den Tag.
Aber also kurz gesagt, medizinisch gesehen, keine Unterwäsche, kein Problem. Wenn ich das richtig übersetze. Muss ja jeder selber wissen. Und ich möchte nochmal eine letzte Unterhosenfrage stellen, dann bin ich auch durch mit dem Thema. Es ist ja so, wenn man Unterwäsche so einen Tag lang trägt, dann, und Achtung, jetzt wird es dann für den einen oder anderen, je nachdem, wo eure Grenzen liegen, wird es vielleicht ein bisschen eklig, weiß ich nicht. Aber wenn man Unterwäsche den ganzen Tag lang trägt, dann verirrt sich da aber kurz oder lang vielleicht auch mal ein Tropfen Urin
Natürlich.
Rein. Mein Gott,
aber daran
was
denkt
willst
man
du
doch
machen?
Die ganze Zeit.
Genau.
Oder nicht?
So, und dann läuft man vielleicht aber trotzdem auch noch 3 Stunden rum, weil also man immer nicht so ein Wechselunterwäsche im Rucksack hat. Ist das schon unhygienisch?
Grundsätzlich ist die Blase ein steriles Organ. Normalerweise keine Bakterien drin, es sei denn, ich habe eine bakterielle Harnwegsinfektion. Die Bakterien selber, die können kommen letztendlich aus unserem anderen Öffnung, das heißt aus dem Darm heraus, wenn es geschmiert wird, ich sag mal verkehrt von hinten nach vorne, dann kann es passieren, dass ich Bakterien aus dem After dort hineinwische und dafür braucht es wieder rausspülen. Das heißt, andersrum, wenn Sie jetzt sagen, naja, da klebt jetzt der Urin noch dran, macht erstmal nichts, solange der Urin nicht gerade kontaminiert ist oder ich eben verkehrt meinen Po abwische, verkehrt von hinten nach vorne statt andersrum, macht es erstmal nichts. Es macht nur ein Gefühl, da klebt vielleicht was. Und auf Dauer, das wissen wir alle, auf Dauer sind die Abbauprodukte aus dem Urin, diese Harnsäure und das Ganze, der ganze Harnstoff, der riecht. Und das ist etwas, was dann wieder von der Zivilisation heraus heraussticht, dass wir das nicht so gerne mögen und auch nicht besonders schön finden.
So, falls ihr gerade noch von einem leichten Hungergefühl geplagt wurdet, dürfte sich das jetzt übrigt haben.
Und bei mir schleicht sich da eigentlich eine gewisse Entspannung ein, stelle ich gerade fest.
Da darf man sich nicht selbst kasteien, wenn das mal passiert.
Genau.
Wir gehen mal weg von unseren Körpern hin zur Waschmaschine. Es gibt ja einiges, was da so der Hygiene zuträglich sein soll. Hygienespüler, super duper Power, Waschpulver. Mit der Temperatur kann man angeblich einiges regeln, 60 Grad, 90 Grad. Und Frau Chavanier als Hygieneexpertin, welchen Maßstab legen Sie denn da an beim Waschen?
Als guten Maßstab würde ich sagen, weniger ist mehr. Und diese Vorgaben sind sehr wichtig und sind vor allen Dingen für eine Klientel sehr wichtig, für die Firmen, die das verkaufen. Die suggerieren uns genau das, was wir scheinbar nicht brauchen, aber unbedingt haben müssen. Ich muss nicht alles bei 60 Grad waschen. Es reicht aus, wenn ich auch bei 40 Grad wasche, Waschmaschine. Wir haben sowohl den Effekt, dass wir mit Wasser waschen und dadurch es eine Durchspülung gibt, also einen Verdünnungseffekt gibt, dass es mechanisch sich dreht und wendet und ähnliches. Es muss da kein Hygienespüler oder sonst was rein. Es kann ganz normal die Waschsubstanzen rein, die man zum Waschen benutzt. Und noch ein ganz anderer wichtiger Punkt, ich halte viel davon, Wäsche auch draußen aufzuhängen, denn letztendlich die Sonne, die UV-Strahlen machen das letzte gar aus der Bakterien, die da vielleicht noch drauf sind. Aber nochmal zurück, Die Wäsche ist nicht steril und bleibt, wird auch dadurch nicht steril. Sie muss aber auch nicht steril, das heißt voller Mikroorganismen frei sein. Es handelt sich um unsere ganz normalen Tagesgeschäft und um uns Menschen, die wir ja per se nicht empfänglich sind, weil wir genügend Abwehrmechanismen haben und auch genügend unseren Immunschutz haben.
Mit dieser Folge spart ihr bares
Ja, ne?
Geld.
Finde ich auch. Und ich finde, insgesamt hat Frau Chabanier uns schon so ein bisschen aus dem Land der Hygienepanik auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt. Ist alles gar nicht so schlimm oder so eklig, wie wir vielleicht manchmal denken. Aber es bleibt der Endgegner, Steffi. Es bleibt eine große Sorge, die wir in Sachen Hygiene, glaube ich, alle teilen. Und zwar die nie enden wollende Angst, auf einer längeren Autofahrt mal auf die Toilette zu müssen.
Verstehe ich. Und es ist unser ganz natürlicher Ekeleffekt. Glücklicherweise geht von öffentlichen Toiletten keine große Gefahr aus. Ich würde glatt sagen, so gut wie keine Gefahr aus. Aber wir müssen darauf achten, dass Abwasser und Zuwasser getrennt bleiben. Also das, was ein Robert Koch schon früh gesagt hat, ein Pettenkofer und wie sie alle heißen, was im Römischen Reich eine Selbstverständlichkeit war, im Mittelalter irgendwann in Vergessenheit geraten ist und deshalb kam auch Pest und Ähnliches dazu. Das, was für uns eine Selbstverständlichkeit ist. Das heißt, wenn wir einen Cholera-Ausbruch hätten und alle würden, Cholera-Kranke würden auf so eine Autobahntoilette gehen, da wäre ich jetzt vorsichtig. Da müssten wir jetzt aufpassen.
Dass ihr da mal ein Auge drauf habt. Aber hier, wie ist es denn im Mittelaltermarkt? Dixi-Klo-Mittelaltermarkt. War wir vorsichtig genug?
Wir haben ja danach,
wurde da Abwasser und Wasser getrennt?
Und das weiß ich nicht, aber ich weiß, dass unser Pest- und Cholera-Test danach
der war
negativ,
ja, negativ
ausgefallen
haben wir Glück
ist.
Gehabt, wir haben mit einem blauen Auge davon gekommen, muss man ganz klar sagen.
Ich empfinde es auch schon als beruhigend, dass jetzt das Raststätten-Klo offensichtlich doch nicht der Vorhof zur Hölle ist. Aber ich sage es trotzdem, einer der Hauptgründe, Steffi, warum ich Yoga mache, ist der fromme Wunsch, auch in 25 Jahren noch eine so starke Beinmuskulatur zu haben, dass ich mich da nicht hinsetze.
Wirklich, ist es das.
Das ist für mich unvorstellbar. Du hattest ja jüngst die Grippe zu Gast, Steffi. Da warst du ja auch nicht die Einzige. Die Grippewelle ist ja, glaube ich, immer noch am Rollen. Deshalb kurzes Update. Ist Niesen und Husten in die Armbeuge eigentlich immer noch state of the art? Oder bringt das gar nichts?
Es ist immer noch up to date, in die Armbeuge zu husten und zu niesen. Denn denken Sie dran, wenn Sie es in die Hand machen, Sie haben Ihre ganzen Erreger in der Hand. Wo lassen Sie die, wenn Sie als nächstes vielleicht den nächsten anfassen? Bitte lassen Sie das bei sich. Also es ist einfacher in die Armbeuge und besser.
Manchmal macht man sowas und dann denkt man so, wahrscheinlich hat die Wissenschaft dieses Thema längst überholt und jeder, der es besser weiß, lacht sich kaputt, während man selber noch irgendwie sich so verrenkt und in die Armbeuge niest. Aber deshalb bin ich ganz dankbar,
ja,
dass ich jetzt weiß,
richtig,
dass das noch in Ordnung ist.
Und man muss es auch mal so sehen, wenn wir alle ausnahmslos in die Armbeuge niesen würden und Hände waschen, dann dürfen wir auch wieder straffrei in die Nüsschenmischung greifen.
Oh, das ist richtig.
Das muss unser Ziel sein. So, letzte Frage. Es gab vor kurzem so einen Trend, oder der gibt es auch schon länger, aber irgendwie in letzter Zeit ist es mir öfter begegnet, im letzten Jahr, Non-Bathing.
Oh, dann wollte ich eigentlich mitmachen.
Aber dann musstest du duschen.
Im Rahmen dieser Infektionskrankheit, die ich da hatte, hatte ich dann doch.
Hast du ihn automatisch mitgemacht?
Nee, dann hatte ich doch keinen Bock mehr, weil hatte ich ein großes Hygienebedürfnis.
Also bedeutet übrigens, Non-Bathing, vielleicht habt ihr noch gar nicht davon gehört, also nur so einmal die Woche duschen. Und ansonsten.
Nicht mal Deo benutzen.
Genau, keine Seifen, kein Duschgel. Ne? Also auch wenn ihr dann duscht, kein Duschgel, nur mit Wasser und so weiter. Deshalb Frage an Frau Dr. Chabanier, nie machen oder lassen?
Also dieses einmal die Woche baden. Kennen wir ja schon aus den auch vor 100 Jahren, da konnte man ja deshalb nur einmal die Woche baden, weil sonst nicht das Badewasser da war oder ähnliches, ist für die Haut sehr viel angenehmer und stressfreier. Es gibt aber auch noch einen anderen Spruch, den ich immer wieder sage. Das ist aber nur ein Spruch, ich will den mal erzählen. Ich sage immer, wir müssen einmal eine Nacht drüber schlafen und drüber duschen. Dieser Duscheffekt macht ja noch was anderes. Der Duscheffekt macht ja noch eine Entspannung. Und in dieser Entspannung kann ich viel leichter und lockerer denken und über Probleme nachdenken und plötzlich kommt die Lösung. Hat also noch einen ganz anderen Input, hat nichts mit Hygiene zu tun. Ich möchte das einfach nur mal anführen, weil wir es inzwischen ja gewohnt sind, mal drüber nachdenken, duschen, entspannen und dann hat sich vielleicht ein Problem gelöst oder ähnliches. Also diesen Aspekt gibt es ja auch, was nicht direkt unmittelbar mit der Hygiene zu tun hat.
Ja, da spare Wasser und dusche mit einem Freund.
So, Das ist für mich ein erleichterndes Finale des Gesprächs, weil ich finde, neben dem so einen Nutzen von Hygienemaßnahmen geht es ja auch manchmal einfach nur darum, sich wohlzufühlen.
Gegebenenfalls ist die nächste Energiekrise sogar richtig völkerverbindend, wenn man sich da mal jemanden von der Straße holen muss, mit dem man sonst nicht so viel zu tun hat, dass man sagt, wir sind unterschiedlicher Meinung, wir duschen jetzt einfach mal eine Runde zusammen und schon finden sich vielleicht auch politische Positionen.
Schnittmengen, genau. Politik diskutieren unter einer heißen Dusche mit einem Lufferschwamm.
Das ist unser Vorschlag.
Hast du einen Lufferschwamm? Ich glaube, Lufferschwamm ist auch so richtig eklig und hygienisch, oder?
Es ist original sowas, was ich immer geschenkt bekomme und dann hängt es da.
Ja.
Was soll ich damit? Was soll man damit? Was bringt das denn?
Kann ich dir erklären. Mhm. Duscherlebnis herbeiführen.
Ah, okay.
Mache ich manchmal. Wir haben so ein, ich nenne die Marke nicht, aber es gibt so, wir haben so ein Duschgel, das kostet wirklich einen Arsch voll Geld.
Aber warum? Das ist doch immer direkt wieder abgespült. Wenn man sich ein teures Parfum kauft, das kann ich verstehen. Und eine schöne Körper.
Weil es ein Duscherlebnis ist. Es ist dann nicht einfach nur, ich gehe flott duschen, sondern das riecht so nach Saunaaufguss, Eukalyptusgarten, Gesundheit und Glück.
Mhm.
Dass ich, ja, ich bin ceremonial oder wie heißt das für dieser...
Möchte gar nicht
Mager. Nee, und dann nutze ich manchmal diesen Schwamm, weil man dann davon auch nicht so viel benutzen muss, weil das schäumt ja dann auf und dann reibe ich mich damit ein für ein ganz geiles Erlebnis. Ich will trotzdem darauf hinaus, dass mir immer dabei bewusst ist, dass es eigentlich total ekelhaft ist.
Ach so.
So ein Schwamm,
mhm.
Oder?
Ich habe das Gefühl, man muss mal mit einer Schulterberatung durch dein Badezimmer. Ich glaube, da könnte,
nicht
man sehr
nur durchs Badezimmer.
Da könnte man dich sehr schnell finanziell wieder auf die Beine stellen, wenn man da mal ein bisschen ausmisten würde.
So, vielen Dank an Frau Dr. Chavigny. Das war sehr aufschlussreich.
Ah!
Was denn?
Ich habe noch was.
Mhm. Oh, okay.
Und zwar, ich habe...
wie du dich gefreut hast.
Ja, mir ist gerade was eingefallen. Ich habe Frau Dr. Chavigny...
Ja?
Ich habe ihr noch eine Mail geschrieben, weil wir hatten in der Vorbereitung nämlich eine Sache vergessen.
Was haben wir vergessen?
Ich habe sie mit einer Herzensangelegenheit...
Habe ich was vergessen?
Nee, wir beide belästigt. Und zwar... Ich wollte nämlich wissen, wie oft man, da haben wir vorhin schon mal drüber geredet, aber Frau Dr. Chavigny hast du nicht gefragt, wie oft man seine Bettwäsche wechseln muss.
Ach ja.
Wir lieben ja frisch bezogene Betten.
Frisch bezogene Bettwäsche.
Plumos.
Ja. Mhm.
Was ich übrigens auch liebe, ist, falls du mir mal ein Geschenk machen willst, ja, kohlensäurehaltiges Wasser aus Glasflaschen. Aber weil es ist ja so eine körperliche Herausforderung, irgendwie Kästen schleppen und 1,60 Meter Bett zu beziehen, das ist anstrengend.
Ja, das stimmt.
Dann habe ich nie Bock drauf, deshalb habe ich Frau Schaar aber nie gefragt, gibt es denn da so eine Art Wechselturnus, der angebracht ist, um nicht die absolute Stinkesau zu sein? Ja? Und dann hat sie mir geantwortet.
Liebe Frau Banowski.
So fängt's an. Leider keine kurze Antwort, weil es von verschiedenen Faktoren abhängt.
Oh.
Ein wesentlicher Faktor ist das Material der Wäsche. Natürliches Material wie Baumwolle oder Wolle verhält sich anders, Wollbettwäsche, als synthetisches und nimmt daher unterschiedlich Feuchtigkeit wie Schweiß auf. Ebenso ist eine weitere Abhängigkeit die Person, die mit der Wäsche in Berührung kommt. Gibt sie viel Feuchtigkeit ab oder weniger?
Kommen wir nicht wieder mit der feuchten
Kammer. Ja, kannst du dir mal überlegen, wie es bei dir zu Hause ist.
Ich bin nachts kein Schwitzer.
Okay, dementsprechend wird sicht- und fühlbar, wann die Materialien quasi voll sind.
Oh.
Bei einer Person kann das in kurzer Zeit soweit sein, bei der anderen später. Ergo gibt es kein Schwarz oder Weiß. Bettwäsche aus synthetischen Materialien, die keine geruchshemmenden Fasern enthalten, kann schon nach kurzer Zeit unangenehm riechen. Die würde ich als normal riechfähige Person schnell vermutlich nach wenigen Tagen wechseln wollen. Wenn ich verschnupft und daher eventuell nicht so gut riechen kann, wird das vermutlich nach einem längeren Intervall sein. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Da kann es aber sein, dass der, die Partnerin schon ausgezogen ist. Viele Grüße, Iris Chavigny. Also wir stellen fest, wenn der Partner ausgezogen ist, dann war es zu spät.
Dann war es wohl zu spät.
Vorher eingreifen.
Also keine synthetische Bettwäsche, keine synthetische Unterwäsche.
Aber für mich ist das gut, weil ich habe mich in Satin-Bettwäsche, das habe ich hier, glaube ich, immer verkleidet gefühlt.
Ja.
Und wie viel Feuchtigkeit?
Die Biber-Bettwäsche, die kann gut was sein.
Ja gut, aber da gebe ich viel Feuchtigkeit ab bei so einem 7-Stunden-Nachtschlaf.
Da passt
ganz
rein. Lang.
Bisschen Fingerspitzengefühl, das gibt euch Frau Chavigny hier als guten Rat an die Hand.
Danke, dass du das nochmal nachrecherchiert hast. Dominik.
Jetzt ganz anderes Thema, jetzt werden wir ein bisschen ernst.
Ja.
Aber es ist gut, dass wir darüber reden. Dominik Bloh, der hat uns besucht auf Krücken.
Was hat er?
Der arme Mann, der hat beim Viva Con Aqua Basketball Cup gewonnen. Aber auch verloren.
Bisschen zu viel Körpereinsatz gezeigt, genau. Aber okay.
Der ist heute Autor, der hat schon 2 Bücher geschrieben und Unternehmer und in der Vergangenheit war Obdachloser. Mit 16 hat ihn seine Mutter auf die Straße gesetzt. Er hat während seiner Zeit als Obdachloser tatsächlich Abi gemacht und weiterhin jahrelang auf der Straße gewohnt. Und Dominik hat den Duschbus in Hamburg ins Leben gerufen, beziehungsweise auf die Straße geschickt. Go Bagno heißt der.
Ich habe einen Satz geschrieben, ich war so lange dreckig, bis ich dachte, ich wäre Dreck. Und das habe ich nie vergessen, dieses Gefühl. Und deshalb gibt es heute den Duschbus in Hamburg.
Kannst du erzählen, was das ist?
Auf jeden Fall ist das so gewesen, dass ich auf der Straße nicht den Zugang zu sanitären Anlagen hatte. Also ein Badezimmerdurchgang, wie wir den kennen, den gibt es nicht. Im Gegenteil, man ist da draußen eigentlich immer schmutzig. Ja, auch die Klamotte, die ich trage und vielleicht das eine Wechselpaar, was ich in der Tasche habe, ist irgendwann verbraucht und das Äußere schlägt dann auch irgendwann auf das innere Befinden aus. Ja, und ich glaube, es ist sehr leicht nachvollziehbar, dass wir uns wohlfühlen dass wir uns wohlfühlen müssen in unserer Haut. Und was ich damals verloren habe, weil das Körper und Geist da Hand in Hand geht, ist auch Selbstvertrauen verloren, Selbstwertgefühl. Mhm. All das hat was mit Waschen, sich pflegen zu tun und dann am Ende auch mit Teilhabe und Würde.
Welches Angebot macht der Duschbus in Hamburg?
Ja, wir haben 3 voll ausgestattete Badezimmer. Da ist Dusche drinne, aber auch Waschbecken, Toilette, alles, was man braucht. Man kann abschließen, ja, und dann hat man für sich eine halbe Stunde Privatsphäre. Und ich glaube, das Wichtigste an dieser Sache ist, dass es Hilfe zur Selbsthilfe ist. Denn genau das, wenn man frisch geduscht ist, wenn man bei uns auch noch ein frisches Paar Klamotten bekommt, dann ist das der Moment, an dem man den Mut finden kann, die nächsten Schritte zu gehen. Und wir sind jetzt 5 Jahre unterwegs und bei uns sind 30.000 Duschen angegangen.
So schnell geht das. Da sind wir von dem Wohlstandsverwahrlosten. Ja. Yuki-Schwamm oder wie der hieß?
Luffy-Schwamm. Ich weiß nicht, ob der Luffa-Schwamm heißt, aber ich glaube ja.
Sind wir auf dem Boden der Tatsachen.
Was ich so krass fand, also ich finde alles krass, was er sagt und ich finde, man kann es 100% nachfühlen und er belegt ja einfach nochmal, was Frau Dr. Schabani auch gesagt hat, dass es auch einfach super viel mit Wohlbefinden zu tun hat und nicht nur mit medizinischer Hygiene. Und was ich so krass fand, weil das war bei ihm nur so ein Nebensatz, dass man die abschließen kann. Mhm. Weil ich nämlich auch glaube, abgesehen davon, dass Menschen ohne festen Wohnsitz keinen Zugang haben zu sanitären oder auch zu sauberen sanitären Anlagen. Aber wenn, dann sind das, glaube ich, immer nur wirklich so öffentliche Sachen oder dann ist das so eine Gemeinschaftsdusche. Und ich finde irgendwie auch so, das ist ja voll der Luxus, den man hat oder wir haben, dass man sich in ein Badezimmer, in ein eigenes Badezimmer zurückziehen und die Tür zumachen kann und sich da sauber machen kann und sich Zeit lassen kann, auch mal 10 Minuten unter der Dusche stehen und so.
Dieser Duschbus, der erzielt übrigens keine Gewinne und ist auf Spenden angewiesen. Ich sag das nur mal. Wenn man Menschen ohne festen Wohnsitz so trifft in der Straße oder so, dann denkt man immer zuerst, die brauchen was zu essen, die brauchen was zu trinken, vielleicht brauchen die warme Sachen oder... Mhm. Ja, oder Alkohol meinetwegen auch, weil die Zeit wird lang. Aber Sauberkeit ist ja ganz offensichtlich ein Riesending. Und es ist auch ganz schön hochschwellig, sagt Dominik, an so eine Duschgelegenheit zu kommen. Also irgendwo anzuklopfen, dann kann ich hier mal duschen. Weil es obendrauf auch einfach wahnsinnig peinlich ist, als stinkender Mensch auf Menschen zuzugehen.
Also für mich war die Scham, weil ich so dreckig war, immer ein Grund, nicht das Hilfesystem anzulaufen. Und ich dachte, es wäre doch logisch, wenn es was gibt auf der Straße, wo man sich duschen kann, wo man irgendwie frisch ist. Und dann würde ich mich vielleicht das zutrauen. Und nicht nur so eine Organisation, sondern vielleicht dann auch ins Jobcenter, weil ich denke, hey, ich bin doch leistungsberechtigt und heute schmeißt mich der Security nicht raus, weil er sagt, die anderen Kundinnen fühlen sich belästigt, kommen sie ein anderes Mal im besseren Erscheinungsbild wieder. Man traut sich oder viele trauen sich, denn das ist auch das Feedback, was wir bekommen. Da ist ein Aushang für einen Job. Ja, und jetzt habe ich den Mut, da reinzugehen und nachzufragen. Oder sich in die Schlange stellen bei einer Wohnungsbesichtigung und nicht direkt als der verwahrloste Obdachlose wahrgenommen zu werden. Und in der Tat kommen nach einigen Monaten viele Menschen zu uns mit Blumen, mit Schokolade und sagen, hey, diese Regelmäßigkeit, das tägliche Duschen, das habe ich gebraucht, um was auf die Reihe zu kriegen und ich habe es jetzt hier rausgeschafft und dafür möchte ich mich bedanken. Und das wiederum ist natürlich ein krasses Gefühl, dass man für sowas Selbstverständliches wie jemandem eine Dusche anbieten, so eine Dankbarkeit zurückbekommt. Und neben dem kommen aber auch Menschen, die einfach eine Dusche brauchen. Ja, sei es LKW-FahrerInnen, die lange Pause machen müssen und sagen, ey, ich habe eine Woche nicht richtig geduscht, kann ich mal hier reinschauen. Ganz verschiedene Menschen, also bei uns, wir haben den Zugang für alle.
Ich war mal bei so einer richtig großen Raststätte in der Nähe von Frankfurt am Main. Und das war ein Parkplatz, der war voll mit Fernfahrern, die da auf irgendwelchen Kochern irgendwas zubereitet haben und versucht haben, ihre Wäsche zu reinigen. Das war auch krass prekär.
Ich habe auch noch nie drauf geachtet. Gibt es an, ja, wird es wahrscheinlich, ne? Gibt es an jeder Raststätte so ein kleines Häuschen mit Sanit, also jetzt nicht die Toiletten, auf die man geht, wenn man da mit dem Auto ranfährt, sondern so Duschhäuschen wie auf dem Campingplatz?
Ja, für Fernfahrer gibt es sowas, glaube ich. Und zum Teil kann man da auch pennen, aber es sind einfach viel zu viele.
Ja.
Ist es nicht erstaunlich, dass es erst so jemand wie Dominik geben musste, damit dieses Bedürfnis, Hygiene,
erkannt wird
bei Obdachlosen, dass das überhaupt erst erkannt wird?
Ja, ich glaube, man kann erst verstehen, wenn man erfährt. Und in der Tat war das anscheinend etwas, was in unserer Gesellschaft oder in der Politik nicht groß bedacht wurde. Insofern bin ich froh, dass wir diese Lücke geöffnet haben. Und es ist so einfach nachvollziehbar. Also von 9 bis 99 kann man das Menschen erzählen, warum das wichtig ist, weil Waschen ein menschliches Grundbedürfnis ist.
Wie ist das, wenn man auf der Straße lebt? Man schläft. Irgendwann hat sich irgendwo seinen Schlafplatz gesucht, aber man hat keinen Zugang, um sich mal die Hände zu waschen, die Zähne zu putzen oder zur Toilette zu gehen.
Ja, das ist wirklich was, woran ich eingegangen bin. Ja, ich denke da immer an so eine Blume, die verwelkt. Es ist auch ein großer Faktor der Teilhabe. Also ich weiß, dass Menschen aus Ekel vor mir auf Distanz gegangen sind. Auch im Supermarkt, wo ich gerade eingekauft habe, die billigste Zahnbürste, die günstigste Zahnpasta, stand ich da mit Menschen an der Schlange. Und im Grunde wünsche ich mir nur, dass der Boden aufgeht, weil ich mich so schäme, weil Menschen weggehen, sich wegstellen, die Nase rümpfen, die Blicke, die so ein bisschen verachtend sind. Und alles, was ich in dem Moment ja tun will, ist mir Hygieneartikel kaufen, weil ich irgendwie ein Maß an Hygiene auch aufrechterhalten möchte. Aber auf der Straße funktioniert das einfach nicht.
Wäsche waschen, gibt es dafür eigentlich eine Lösung?
Nee. Also ich habe neulich auch jemandem erzählt, wie das so abgelaufen ist. Also ich sag mal, man hat ein paar Klamotte, das man am Leib trägt. Dann hat man vielleicht noch ein Wechselpaar in seiner Tasche. In der Tasche, wo das ganze Leben eingepackt ist. Und dann kannst du natürlich deine Sachen, das eine Paar waschen. So, dann ziehst du das andere an. Wartest, bis das trocken ist. Ich habe mich oft dann noch im Waschsalon umgezogen, habe gewartet, bis keiner mehr da ist. Bin auch oft so kurz vor Schließung gekommen, damit das nicht wieder so ein unangenehmer Moment ist. Aber an sich auf der Straße Klamotten waschen, sich selbst waschen, sind alles Hürden, die man sich gar nicht so vorstellen kann, weil es für uns ja wirklich so was Selbstverständliches ist.
Mhm. Kann ich mir auch selber mal an die eigene Nase fassen. Ich bin ja jemand, der auch schon mal Waschsalonkunde ist. Mhm. Nach einem Urlaub. Und dann schmeiße ich da 3 Trockner an. Und habe es schon öfter gesehen, dass sich Leute da umgezogen haben. Ich habe das auch immer als nicht besonders angenehm empfunden.
Ja, ganz ehrlich.
Aber natürlich ist das total nachvollziehbar. Wie willst du es denn überhaupt sonst machen? Und ich muss ehrlich sagen, ich würde wahrscheinlich auch die letzten 3 Euro nicht für eine Wäsche einsetzen. Dann wahrscheinlich für was, was mich besser einschlafen lässt.
Ja, oder vielleicht motiviert das ja. Ich bin jetzt unsicher, wie viele Waschsalonbetreiberinnen und Betreiber uns zuhören, aber man kann den Gedanken ja durchaus auch mal so weiterspinnen, ob man da auch mal so einen Raum für einrichtet, weil, also das machen wahrscheinlich viele so, wo sollen die sonst waschen? Wenn es dann da so ein Zimmer gäbe, wo man sich dann einmal in Ruhe umziehen kann.
Ich finde das schön, dass wir Dominik eingeladen haben, weil er mir oder uns, glaube ich, in vielerlei Hinsicht richtig die Augen öffnet.
Voll.
Da wächst ja dann auch Verständnis und vielleicht auch mal eine Idee, das zu ändern. Ich habe ihn dann noch gefragt, ob man eigentlich abstumpft mit der Zeit oder ob einem das immer präsent ist, dass man riecht.
Ja, das kriegt man einfach mit. Mhm. Und natürlich ekelt man sich auch vor sich selbst. Mhm. Also der Winter ist in dem Sinne einfacher, weil die kalte Luft ja dazu führt, dass man einfach ein bisschen durchlüftet ist. Aber der Sommer ist hart. Ja, der Sommer, das ständige Schwitzen bis in jede Ritze und sich selbst riechen. Also natürlich braucht man nicht mal die Blicke von außen, um wahrzunehmen, dass man sich nicht wohlfühlt. Ja, und ich glaube, das ist das Grundding. Sobald das Wohlbefinden verschwindet, geht es an die Substanz und an so Dinge wie Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl, was ich vorhin gesagt habe. Und wenn man das verliert, dann Fühlt man sich wie Dreck, dann fühlt man sich wie nichts.
Als Person, die gerade ihre erste Influenza, wir haben es ja auch schon fünfmal erwähnt, bewältigt hat, ist mir relativ präsent, dass fließendes Wasser in Reichweite dann doch ein bisschen mehr ist als Luxus. Krank sein ohne Wasser stelle ich mir Horror vor. Und ja, auf der anderen Seite ist mangelnde Hygiene ja auch ein Grund, krank zu werden. Haben wir ja vorhin schon gehört. Wie ist das, wenn man auf der Straße krank ist?
Ja, die Straße macht krank. Mhm. Und ich habe jetzt vorhin von dem Mann erzählt, der da mit seiner Krücke in der Bahn stand. Der hat gesagt, das ganze Bein ist verfault. Ja, das ging auch los mit einer einfachen Wunde. Und dann kommt da aber eine Verschmutzung ran, dann Bakterien. Auf der Straße gibt es viele Menschen, die nur noch mit einem Bein laufen, ja, weil das im schlimmsten Fall dann so weit geht, dass man amputiert wird. Die Straße macht krank in allen Belangen. Und ich habe auch aus der Zeit von der Straße Dinge mitbehalten, die bis heute da sind, also die chronisch sind, die nie wieder weggehen.
Ich finde das immer so ein bisschen Wohlfall. Wir reden jetzt darüber, was du Gutes machst. Das ist ja nicht das Ende der Fahnenstange. Also die Frage ist ja, was kann man tun, damit man da zumindest eine Lücke weiter schließt?
Ja, das ist schwer zu sagen. Mhm. Also wichtig ist mir, ist uns, Cobagno, auch, dass wir nicht systemerhaltend werden. Ja. Deswegen sage ich, seine Daseinsberechtigung hat der Duschbus dadurch, dass es Hilfe zur Selbsthilfe ist. Darüber hinaus ist es aber auch nur ein Tropfen auf den Asphalt. Und wir müssen das strukturelle Problem Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit lösen und die Menschen unterbringen.
Du hast ja einen guten Blick auf die Straße, besser als wahrscheinlich viele andere Leute. Hast du das Gefühl, dass sich die Problematik in den letzten Jahren verschärft hat?
Es wird mehr. Also wir haben ja jetzt auch seit ein paar Jahren Statistiken, die das belegen können. 2027 sollen wir 1 Million Menschen haben, die wohnungslos sind. Am Ende, glaube ich, führt aber genau auch dieses Problem Hygiene dazu, dass man sich isoliert, ja, dass man an diesen Punkt kommt, sich zu verstecken. Und dann bist du ganz da drinne und dann wird es richtig schwer, da auch wieder rauszukommen. Und deswegen müssen wir auch, glaube ich, genau da, wo es um menschliche Grundbedürfnisse geht, alles versuchen, die Voraussetzungen zu schaffen, dass das eine Möglichkeit ist, die alle Menschen haben.
Ja, und letztendlich geht es dann doch, hast du ja gerade schon gesagt, darum, Obdachlose in Wohnungen zu bringen. Das ist ja auch keine Lösung, so gut dieses Projekt ist, dass dann solche Leute wie Dominik und seine Cobagno-Mannschaft dafür sorgen, dass die Obdachlosen jetzt in dem Fall in Hamburg sich waschen können.
Zumal sind es halt auch nur 3 Badezimmer, ne?
Den Link habt ihr in den Shownotes. Ach, ich kann noch erzählen, was ganz schön ist. Dominiks erster Roman Unter Palmen aus Stahl, der wird verfilmt, hat er mir erzählt. Von unseren Freunden vom Norddeutschen Rundfunk, denke ich.
Nein.
Doch, weil die haben guten Geschmack.
Die haben Geschmack.
Genau. Danke, dass du hierher gekrückt bist und gute Besserung.
Und das ist das Fazit.
Wer sich regelmäßig wäscht, riecht nicht nur angenehmer, er schützt sich vor allem auch vor Krankheiten. Wie oft ihr Bock habt zu duschen, ist die eine Sache, aber vor allem Händewaschen ist im Prinzip nicht verhandelbar. Es gibt zu wenig, aber es gibt auf jeden Fall auch zu viel. Also wer zu viel duscht und wäscht, der zerstört diesen Schutzfilm auf der Haut, dann brennt das, dann juckt das, dann hast du Wunden, dann kommen da die Bakterien rein und das ist ja auch kontraproduktiv. Profi-Tipp muss man wollen, aber hat Frau Dr. Schaber nie gesagt zum Thema Unterwäsche wechseln, am allerhygienischsten ist unten ohne.
Hat sie das so gesagt? Also es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit.
Lege ich ihr in den Mund. Das ist eine Möglichkeit und ich glaube, sie hat eher gesagt, dass man das früher oder in manchen Kulturen teilweise so machen kann, ist hygienisch nicht von Nachteil.
Und kommt Luft dran.
So, da kommt nämlich Luft dran. Genau. Achso, und von synthetischer Unterwäsche gibt es eine sogenannte feuchte Kammer. Sollte man auch nicht machen.
Da mal ein paar Euro mehr in die Lingerie investieren.
Genau. Zum Thema Wäsche waschen. Es muss nicht zwingend 60 Grad sein oder Hygienespüler ist eigentlich auch Kokolores. Also 40 Grad reicht eigentlich. Und im Sommer immer gut draußen aufhängen, weil Sonne killt Bakterien. So, dann Raststättenklos sind besser als der Ruf. Man will da jetzt kein 5-Gänge-Menü zu sich nehmen, aber man kriegt auch nicht direkt die Kratze, wenn man da mal pinkeln geht. Armbeuge, Niesen und Husten ist immer noch state of the art. Und egal, welche Vorgaben oder Richtlinien das so gibt zum Thema Duschen, Haare waschen, Fingernägel. Klar, niemand muss sich dran halten, aber Körperhygiene ist nicht nur gut für den Körper oder für die Gesundheit, sondern am Ende auch für die Psyche und die Seele und fürs Wohlbefinden.
Und Freundschaften.
Von Dominik. Und für Freundschaften und Jobs und für, ja, es ist halt ein
alles,
menschliches
was man nicht alleine
Bedürfnis.
Macht. Ja. Soll ich weitermachen?
Ja.
Ich schließe nochmal an mit einer wichtigen Info von Frau Dr. Chabani. Es gibt leider keine Faustformel fürs Wechseln von Bettwäsche. Manche Leute nässen nämlich einfach mehr, andere weniger. Und Synthetik stinkt auch hier eher als Baumwolle. Wenn eine Trennung im Raum steht, vielleicht mal abklären, ob es am Wechselturnus der Bettwäsche lag. Jetzt kommen wir zu Dominik. Hygiene ist Würde und wer sich nicht regelmäßig waschen kann, der traut sich häufig gar nicht mehr mit anderen Menschen in Kontakt zu treten. Das heißt Jobsuche, Wohnungsbesichtigung, Bürgergeld und so weiter, das ist ein endloser Kreislauf, wenn man sich da nicht mehr hintraut, vereinsamt man. Duschen ist nicht nur sauber werden, das ist auch für Leute gerade auf der Straße mal 10 Minuten Privatsphäre, die es sonst nicht gibt. Und ich sag's nochmal, keine Hygiene heißt auch keine gesellschaftliche Teilhabe. Das ist ein großes Problem. Mhm. Und ohne saubere Klamotten und die Möglichkeit, sich regelmäßig zu waschen, wird man auch krank. Und zwar so krank, dass man noch Jahre später, so wie Dominik, daran erinnert wird. Das ist kein schöner Schlusssatz, aber es ist so. Und mit offenen Augen durch die Gegend zu gehen, das hat noch niemandem geschadet. Ja, ich bin ein großer Fan des Romans Nullerjahre von Henrik Bolz. Ich weiß nicht, ob ich es dir schon mal erzählt habe oder dir das schon mal...
Nee, das ist mir
empfohlen
neu.
Habe.
Nee.
Henrik Wolz ist von Zugezogen Maskulin, mhm, von der Hip-Hop-Band. Und der hat ein Buch geschrieben über seine Jugend in Mecklenburg-Vorpommern nach der Wende. Und das hat mir damals total die Augen geöffnet, weil ich habe in der Zeit bei Enjoy moderiert. Zu dem Sendegebiet gehört ja auch Mecklenburg-Vorpommern, ja, so in den Nullerjahren. Da waren auch auf Enjoy geheißt immer so sehr viele Assi-Veranstaltungen.
Was?
In Meckpomm. Ja. So große Bum-Bum-Hau-Drauf-Techno-Veranstaltungen. Mhm. Und da waren auch wirklich viele schwierige Leute unterwegs. Also viele Glatzen,
auf
Proleten.
Den
ja, ja, also das war zum Teil unangenehmes Klientel, so richtig klischeehaft. Und mit diesem Buch Nullerjahre bin ich auch endlich dahinter gestiegen, was da eigentlich los war, also was dazu geführt hat, so in diese Radikalität. Und Spoiler, die in Teilen auch brutale Überheblichkeit westdeutscher Menschen und Politik war da nicht ganz unschuldig,
Surprise,
dass sie sich so abgeschottet haben. Und deshalb ist das mein Lesetipp, um Vorurteile abzubauen. Also Nullerjahre von Henrik Bolz. Und jetzt kommt unser Hörtipp. OKF, auch eine gute Gelegenheit, Vorurteile abzubauen oder sich mal besonders muckelig wohl in den eigenen Erinnerungen suhlen. OKF, das kundige ostdeutsche Landkind weiß, es handelt sich hier um die Abkürzung für Anne.
Ortskontrollfahrt.
Richtig.
Das kenne ich, nee, ich kannte es vorher auch schon, aber oft gehört habe ich es in letzter Zeit, weil die Live-Tour von Laura Larsson ja so heißt, mhm, oder hieß, die sie jetzt letztes Jahr gemacht hat. Und so eine OKF ist so im Alter von, sagen wir mal so 17 bis 22, eigentlich das Wochenend-Highlight, wenn in der Gegend, in der man wohnt, nicht besonders viel passiert. Das kennt man ja fast überall. Man trifft sich irgendwie hinterm Fastfood-Restaurant oder an der Tanke auf eine Tüte Ringlis oder diese Zwiebelringe. Sind das sie? Mhm. Und diese Kängurus, mhm, und so. Und dann Druckbetankung mit Mischgetränken aus der Dose. Alkopops waren in meiner Teenie-Zeit noch ein Thema. Ich war ja in der Teenie-Zeit bei den UKFs quasi nur Beifahrerin, weil ich habe ja meinen Führerschein erst so spät gemacht.
Mhm, klug.
Ja,
wie habe ich am allermeisten gehasst.
Ja. Also ich konnte immer einen, mhm, kleinen Alkopop auf der Hand haben. Und OKF, so heißt der Podcast von Fritz, sorry, es hat lange gebraucht, bis wir zum Punkt gekommen sind.
Ja, aber weil das auch so ein wichtiges, interessantes Thema ist.
Ja, okay, ja, ich könnte stundenlang mit dir drüber pauschen. Mich wird auch so viel interessieren, wenn wir jetzt zum Beispiel, wir kommen gleich zum Podcast von Fritz, wir sind gleich soweit, aber mich würde zum Beispiel auch interessieren, wenn wir mal in deiner Heimat zusammen eine OKF machen würden, das würde mich total interessieren, wo du mit mir hinfahren würdest.
Da würde ich dich gerne mal zu einladen, das habe ich schon mal mit Leuten gemacht, die,
ja,
aus Berlin kamen oder so. Und die
wollen
waren
wir das mal machen,
ja,
irgendwann? Okay, mhm, vielleicht nehmen wir euch ja auch mit Mikro mit. So, sorry, jetzt aber Fritz, OKF-Podcast. Da geht es darum, dass sich junge Leute aus dem Osten austauschen über ihre Herkunft, über die Orte, die Döbeln heißen, Zörbig, Fürstenwalde, wo man irgendwie als Jugendlicher wirklich nicht viel mehr tun kann oder konnte, als die Boxen im Renault Clio aufzudrehen und so eine Unterlegdecke im Kofferraum zu bunkern, falls es mal zum GV kommt. Und das sage ich nur, dass, ja, weil Laura Larsson das zum Beispiel auf ihrer,
richtig,
OKF-Tour so erzählt hat.
Dass sie immerhin eine Kuscheldecke,
genau,
drin hat, falls es da mal,
ja, ne?
Falls es zu prickelnder Erotik kommt im kleinen Flitzer.
Ja.
In OKF, da sprechen die Moderatorinnen Lilli Blauzun und Jakob Springfeld mit zum Beispiel dem Rapper Finch über Erdbeerschnäpse. Frieda Sell aus Germany's Next Topmodel erzählt über seine modischen Experimente und wie die so angekommen sind, als er die da mit 15 oder 16 in seiner Heimat Waren präsentiert hat. Felix Groß ist auch zum Beispiel da gewesen. Der bekommt sentimentale Gefühle, wenn er seine alte Brotdose wieder sieht. Also wenn ihr aus dem Osten kommt, dann habt ihr bestimmt auch den einen oder anderen, ja, diesen, ach ja, Moment, so war das damals. Und wenn nicht, dann ist OKF wirklich mal eine gute Gelegenheit, den Osten kennenzulernen und vielleicht auch wirklich mal ein paar Vorurteile abzubauen und offen zu sein. Ich glaube, das tut gerade allen ganz gut, das Konzept, einfach mal zuhören.
Die neue Staffel ist gerade ganz frisch draußen. Ich habe schon die erste Folge gehört. War, glaube ich, die erste mit den Jungs von 01099, die in Dresden aufgewachsen sind und die von ihrem Hobby, von ihrem Teenie-Hobby beim OKF machen, Straßenbahnstreicheln erzählen. Da verrate ich nicht mehr. Das hört ihr euch mal selber an in OKF, Ortskontrollfahrt von Fritz. ARD Audiothek, da kriegt ihr diesen Podcast. Das wolltet ihr bestimmt gerade fragen. Natürlich in der ARD Audiothek.
Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge.
Kurzer Lebenszeitstrahlvergleich. Guck, die meisten von uns haben bereits ein Drittel bis die Hälfte des Lebens schon runtergelebt. Wenn es gut läuft, man weiß es ja auch nicht.
Ja.
Aber mal ganz groß gedacht, wenn es richtig gut läuft, dann haben wir vielleicht gerade mal ein Viertel rum und weil wir einfach mal über 100 werden. Oder vielleicht werden wir sogar 120, man kann es ja heute noch nicht, man kann es ja nicht feststellen.
Ich habe vor ein paar Tagen extra nochmal recherchiert, der älteste Mensch der Welt, es kann sich schon wieder geändert haben, aber als ich geguckt habe, war es eine Frau namens Ina Canabaro Lucas. Aus Brasilien, mit 116 Jahren. Und obwohl die gute Frau amtlich betagt ist, bin ich mir ziemlich sicher, das Wort Longevity hat ihr im Leben noch nicht gehört. Ich bin mir bis heute auch unsicher, ob man es so ausspricht. Ich glaube aber ja,
ich glaube Longevity. Auch. Aber sie ist ja dem Trend quasi vorangegangen.
Ne? Ja.
Der ist aber so in dieser Bezeichnung relativ neu, der Wunsch nach Langlebigkeit, beziehungsweise geht der Trend ja eigentlich noch ein bisschen darüber hinaus, sich einfach nur zu wünschen, lange zu leben. Menschen, die sich dieser wie heißt es nochmal?
Longevity
verpflichten, greifen so weit in die Natur der Sache ein, wie es irgendwie geht. Also da geht es um Heilfasten, Bluttransfusion, Infrarotsauna. Anne, ich weiß, du trinkst morgens immer ein Glas warmes Wasser mit Zitrone, um deine innere Gewinnespatro zu entfesseln. Ja. Aber ich kann dir sagen, da können die wie heißt es nochmal?
Auf. Du musst das bis zur Folge lernen.
Longevity.
Ich kann es nicht jedes Mal für dich sagen.
Longevity Ultras, so ne, heißen die. Die können darüber
auch falsch.
Nur lachen. Ja, wahrscheinlich ist es ganz anders.
Das wäre so witzig, wenn es jetzt ganz anders heißt. Naja, aber noch ist es ja nur quasi unser kleiner Spoiler auf die nächste Folge.
Ja.
Verlasst euch drauf. Bis zur nächsten Folge wissen wir, wie man es richtig ausspricht. Also Alter ist Schicksal. Da kann man nichts dran machen, hat man, glaube ich, früher sich so gesagt und hat man es einfach hingenommen, wann der Herrgott wohl meint, es wäre ein adäquater Zeitpunkt, einen zu sich zu holen. Aber heute können wir dem Schicksal ja angeblich ein sogenanntes Schnippchen schlagen. Wie das geht, ob das funktioniert und wie viel Bock das Leben überhaupt noch bringt zwischen Supplements, Kältekammer und Young-Plasma-Therapien, das klären wir in der nächsten Folge vom Flexikon. Genau, und wir klären auch, ob es wirklich Longevity heißt. Steffi,
das ist
so
für mich
jung kommen wir nicht mehr
zusammen. Für mich eigentlich die interessanteste Frage. Ich bin ja übrigens noch gar nicht, wenn wir das geklärt haben.
Also peinlich, ne? Es wäre so geil peinlich, wenn wir es die ganze Zeit falsch aussprechen.
Ich habe übrigens, mir ist da noch was über den Weg gelaufen, ja. Eine kleine Info, deshalb bin ich mir gar nicht so sicher, ob wir mit der Folge vor komplett leeren Rängen spielen. Ich habe nämlich bei den Kollegen von Funk gelesen, dass die Partei für Verjüngungsforschung
so
die erfolgloseste der vergangenen Bundestagswahl. Ja, genau, es gab 304 Wähler bei einer Mitgliedszahl von 327.
Ach so, 27.
Aber ich sag mal so, die 304, die nehmen wir mit nächste Woche, denn Nina Ruge ist unter anderem unsere Flexpertin und die wird es wohl wissen, wie man es ausspricht.
Hoffe ich.
Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen. Versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Moderation: Steffi Banowski und Anne Radatz. Redaktion: Svenja Böhm und Ruby Ann Schwietal. Social Media: Sarah Weichselgartner. Sounddesign: Dennis Terrei. Rap und Stimme: Zabi Pilgrim.
Moin, ich bin Kai Sieverding und erzähle in unserem Doku-Podcast die Geschichte von Otz. Otz, das war der Hamburger Graffiti-Künstler Walter Fischer, der trotz Knast, Prügel und Hetze immer sein Ding durchgezogen hat. Was mich und andere bis heute inspiriert.
Ey, wenn du zum Thema absolute Hingabe ein Bild im Duden suchst, dann ist das Otz.
Gemeinsam mit dem Journalisten Sven Stillig gehe ich in dieser Doku-Serie auf Spurensuche. Ihr erfahrt von der krassen Kindheit von Otz, warum er im Mittelpunkt stand, von so viel Hass und so viel Liebe. Und ihr werdet ein Stück Kunstgeschichte entdecken, das ihr so noch nie gehört habt.
So, früher war es halt in Hamburg einfach so, Schmiererei. Heute ist die Annahme einer der größten Künstler unserer heutigen Zeit.
Das ist Otz, Graffiti-Künstler, Schmierfink, Rebell.
Wir wollten ihn natürlich mal festnehmen.
Alle Folgen zu hören, jetzt in der ARD-Audiothek.